Der heutige Austausch stellt einen weiteren Baustein dar, ME-CFS aus dem noch immer zu großen Schatten zu holen. Weltweit sind es mehr als 17 Millionen Menschen, die von ME-CFS betroffen sind. Auch wenn es sich dabei keineswegs um eine unbekannte Krankheit handelt, so sind Ursachen und Mechanismen doch unzureichend geklärt. Nach wie vor fehlen allgemein verfügbare Therapien, die die Ursachen wirklich bekämpfen. Wenn überhaupt, lassen sich nur die Symptome lindern. Und das ist nun einmal im 21. Jahrhundert einfach zu wenig. Umso wichtiger ist, dass ME-CFS in der Ärzteschaft ausreichend bekannt ist. Darüber hinaus braucht es verbesserte Versorgungs- und Forschungsstrukturen. Jedes einzelne ME-CFS-Schicksal ist eines zu viel.
Herzlich willkommen, Glück auf und Servus zu einer neuen Episode von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute auf zwei ganz besondere Gäste, die beide unglaublich große Mühe aufnehmen, um euch über ein wichtiges Thema zu informieren. Vielen Dank dafür vorab. In dieser Folge spreche ich mit Issi und Karl von MT Stands, einer Aktionsgruppe von Fußballfans, die an Long-Covid, ME-CFS und auch Post-Vac erkrankt sind. Viele von ihnen können deswegen ihr liebstes und wichtigstes Hobby, den Stadionbesuch, die Auswärtsfahrt, nicht mehr in dieser Form erleben. Und statt lauter Gesänge und Pyro gibt es häufig stille Isolation und natürlich einen täglichen Kampf mit einer unsichtbaren Krankheit, die viel zu wenig bekannt ist. Doch das Schöne ist, mit dieser Gemeinschaft sammeln sich Fans von über 40 Vereinen, die sich in einer Gruppe austauschen, unterstützen und mit kreativen Aktionen über verschiedene Fanszenen auf ihre Situation aufmerksam machen. Meine heutigen Gäste erzählen von ihrem ganz persönlichen Werdegang, über den Verlust auch der für uns selbstverständlichen Normalität, über Hoffnung, über den Zusammenhalt und eine Kraft, die eben in dieser Gemeinschaft liegt. Wir sprechen über das Leben mit ME-CFS, über die Empathie, über Fußball, über Forschung, Barrierefreiheit und die Frage, wie man Teil einer Fankultur bleibt, wenn der Körper nicht mehr richtig mitspielen will. Herzlich willkommen, Issi und Klaus. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns im Podcast besucht.
Dankeschön. Das war wirklich ein tolles Intro. Danke, dass wir heute mit dir sprechen dürfen.
Ja, danke.
Issi, wenn ich alles richtig gelesen habe, hast du mit 4 Jahren schon in Ball geschenkt bekommen und dann ging's los. Ist das so richtig?
Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall eine meiner ersten Erinnerungen an irgendwie Bälle oder Fußball, dass ich zu Ostern einen Ball geschenkt bekommen habe und das dann ab da mein Lieblingsspielzeug war und dann war es auf jeden Fall auch nicht weit zum nächsten Fußballplatz damit zu kommen.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht? So war das Team, war tatsächlich so das Gefühl am Ball oder was ist so das, was dich für den Fußball begeistert hat?
Es hat einfach Spaß gemacht. Also ich konnte das relativ schnell, relativ gut. Das ist natürlich irgendwie immer schön, wenn man da auch so kleine Erfolge hat, wenn man damit anfängt. Und es hat einfach extrem Spaß gemacht, an so einen Ball zu treten.
Warst du dann richtig im Verein auch tätig und gab es da auch die ein oder andere Medaille, die bei dir irgendwo rumhängt?
Ja, ich glaube, so mit 6, 7 bin ich dann im Verein eingetreten, bei uns im Dorf. Und da habe ich ja wöchentlich Training gehabt und am Wochenende Spiel. Und ich habe halt hauptsächlich mit Jungs zusammengespielt. Und dann hatten wir aber auch noch eine Mädchenauswahl. Und mit der Mädchenauswahl haben wir auf jeden Fall die ein oder andere Medaille auch gewonnen.
Irgendwann hat es dich zum FC St. Pauli verschlagen. Gibt es da auch so einen besonderen Moment, wo das angefangen hat oder kam das so schleichend?
Genau, ich habe aktiv Fußball gespielt, bis ich 14 war. Und dann habe ich aufgehört, so einfach, also als Teenager hat man so ein bisschen rebelliert und dann hat das halt irgendwie alles keinen Spaß mehr so richtig gemacht. Und ich habe dann aber angefangen, Musik zu machen und Punkrock zu hören, also so Punkrock war irgendwie meine Musikrichtung, die mich fasziniert hat und die ich auch so ein bisschen selber gemacht habe. Und darüber bin ich dann zum FC St. Pauli gekommen, weil irgendwie hat das zusammengepasst.
Dein erstes Spiel, weißt du das noch?
Ja, da war ich, das müsste so mit 16, 17, also ich komme ja nicht aus Hamburg ursprünglich. Ich bin dann halt mal dorthin gefahren, um ein Spiel zu gucken mit 16 oder 17 und das war aufregend auf jeden Fall.
Du hast schon gesagt, Hamburg war nicht ursprünglich deine Stadt, heute ist es glaube ich anders und du hast irgendwo mal gesagt, du hast dich in Stadt und Verein verliebt. Was ist Hamburg für dich, Heimat heute?
Leider nicht mehr Heimat, weil ich durch die Erkrankung zurück zu meinen Eltern ziehen musste, weil ich quasi so krank geworden bin, dass ich mich nicht mehr selber verpflegen konnte und auch immer noch Unterstützung brauche. Deswegen ist es leider nicht mehr meine Heimat, aber es war für ein paar Jahre meine Heimat und es war sehr schön dort.
Hattest du so eine Gruppe dann, wo du dazugehört hast, so einen festen Platz in der Kurve?
Das leider nicht, dadurch, dass ich dann auch in Hamburg beziehungsweise auch ein bisschen vorher wieder angefangen habe, Fußball zu spielen, war quasi das meine Gruppe, also mein eigenes Team dort. Und ich bin aber, wenn ich selber kein Spiel hatte und es irgendwie geklappt hat, dann bin ich ins Stadion gegangen, aber ich hatte leider keine feste Gruppe, mit der ich da hingegangen bin.
Wenn du jetzt an den FC St. Pauli denkst, was ist das Besondere für dich an diesem Verein? Also was macht das zu einem besonderen Verein in Deutschland?
Ja, es ist einerseits, dass es halt irgendwie nicht nur um Fußball geht, sondern auch um Politik, was bei vielen anderen Vereinen nicht so präsent ist. Das finde ich einfach schön, dass wichtige Themen da auch angesprochen werden, dass da irgendwie auch in Diskurs gegangen wird. Und dann die Stimmung natürlich im Stadion ist halt auch einfach überragend und es macht einfach Spaß, dort Spiele zu schauen.
Ja, schön, dass du da bist, Issi. Karl, das dürfte dir ja bekannt vorkommen. Was macht für dich Union zum einem besonderen Verein?
Also ich war früher auch, also als ich ganz klein war, war ich ein paar Mal bei Hertha. Da habe ich aber nur noch sehr dünne Erinnerungen dran und bin dann im Jugendalter eher, also was heißt Jugend, also mit so Mitte 20 oder so, war ich dann bei Union das erste Mal durch einen Freund. Und das Coole ist, dass ich halt auf der Dauerkarte von Bekannten sozusagen mitgehen konnte dann immer. Und dann stand ich eben auf der Waldseite, also da, wo auch die Ultras stehen. Und da ist die Atmosphäre einfach, extrem mitreißend, weil der Vorsänger, der steht quasi sozusagen, dann 30, 40 Meter von einem weg. Und da ist es eben laut und da geht's die ganze Zeit rund. Und was mich besonders mitgenommen hat, ist das, also ich weiß nicht, ob das bei anderen Vereinen ähnlich gemacht wird, aber bei Union wird in der Halbzeit häufig oder eigentlich immer verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht. Also ganz offiziell vom Stadionsprecher, der das dann eben anspricht. Und das hat mich irgendwie sehr berührt jedes Mal. Und ja, also das ist für mich sozusagen das, was Union, also für mich sehr ausmacht, diese Verbundenheit zum Tod, ist es ja auch in der Stadionhymne mit drin und so. Und ja, also irgendwie, ja, vielleicht war das so ein bisschen Foreshadowing sozusagen auf das, was kommt. Das ist sozusagen so ein bisschen, ja, also irgendwie hat mich das immer sehr mitgenommen.
Und das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Und wir hatten ja auch schon Carmen von Trauer und Fußball schon zweimal durften wir im Podcast begrüßen. Die Episoden würde ich dann auch nochmal verlinken, die das eben auch als etwas besonders anspricht und sagt, Vereine müssen sich da viel mehr bewusst werden dessen und eben die Leistung derjenigen auch würdigen. Mir ist immer ein Satz in Erinnerung geblieben. Wenn man nicht an ihn erinnert oder an sie nicht erinnert, dann stirbt sie ein zweites Mal. Und das sollte man immer verhindern. Und deswegen ist das ganz wichtig, was Union dort macht und auch ja ein Vorbild für andere Vereine. Hast du selbst Fußball gespielt?
Also nicht im Verein, nur sehr unregelmäßig mit Freunden, Bekannten, mal über meine Schwester, die war im Orchester, da gab es so einen Kreis von Leuten, die relativ regelmäßig dann auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin gespielt haben, da war ich dann immer mal dabei oder als Kind eben auch mit Freunden, aber da sind meine Erinnerungen ehrlich gesagt nicht so konkret wie bei Easy, also da ist nicht mehr viel übrig von.
So die Spiele, die du besucht hast, gibt es eins, was irgendwie besonders herausragend ist in der Vergangenheit, also was du nie vergessen wirst?
Kann ich ehrlich gesagt nicht so sagen. Also für mich waren die Spiele selbst eher ein bisschen im Hintergrund. Also weil die Atmosphäre mich immer so mitgenommen hat. Ja, also natürlich war es schön, wenn dann ein Tor fiel für uns sozusagen, aber das war eher Nebensache.
Habe ich verstanden. Ja, Karl, dann, du hast schon angesprochen, wir wollen natürlich, oder Inhalt des Podcasts ist tatsächlich eine Krankheit, die für die Veröffentlichkeit zu sorgen, und damit wird die Stimmungslage etwas schwieriger, aber es ist ja wichtig, eben drüber zu reden, um das sichtbar zu machen. Ich fange gleich mal so an, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass mit deiner Gesundheit was nicht stimmt?
Also ich hatte das erste Mal Corona, also Covid-19 im Frühjahr 22. Da war ich schon geimpft und ich hatte im Anschluss daran ungefähr ein halbes Jahr lang schon Probleme. Also ich hatte so Herzstolpern und war also wirklich eine lange Zeit leistungsmäßig sehr eingeschränkt. Am krassesten hatte ich das einmal, da war ich mit meiner Tochter im Tierpark hier in Berlin und da ging es mir so schlecht, dass ich dachte, ich muss mich da irgendwo hinlegen und ausruhen. Aber habe mich dann irgendwie zurückgequält nach Hause und dann nächsten Tag war es zum Glück auch wieder okay. Und dann nach der zweiten Infektion, die hatte ich im Anfang September 23, bin ich einfach nicht mehr auf die Beine gekommen und da war sofort klar, da ist jetzt irgendwas anders kaputt sozusagen. Nicht nur ich bin sozusagen geschwächt durch eine Infektion, sondern da ist irgendwas kaputt. Und dann ging es so stufenweise durch mehrere Überlastungen hin, dass ich jetzt mehr oder weniger seit ein und einem Dreivierteljahr überwiegend im Bett liege.
Isi, wie ist es bei dir gewesen? Ähnlich?
Ich hatte auch zwei Infektionen. Die erste war, jetzt muss ich kurz überlegen, Anfang 2021. Danach hatte ich aber gar keine Probleme, konnte halt alles wieder ganz normal machen. Und dann hatte ich meine zweite Infektion im August 22 und dachte so, naja, okay, ein bisschen nervig im Sommer jetzt die Infektion zu haben, aber beim ersten Mal hatte ich auch keine Probleme danach, wird jetzt halt auch einfach schnell wieder weggehen. War dann leider nicht der Fall und bei mir ging es halt eigentlich, also ich habe quasi mit der Infektion schon gemerkt, okay, es ist irgendwie ein bisschen komisch, der Körper fühlt sich komisch an, der fühlt sich anders an. Hab dann nach der Akutinfektion aber relativ schnell wieder, also bin schnell wieder arbeiten gegangen und hab halt irgendwie auch wieder ein bisschen Sport gemacht und bin irgendwie noch auf ein Konzert und auf ein Festival gegangen, was dann einfach viel zu viel war und der Körper ist dann halt einfach irgendwann zusammengebrochen und hat sich davon nicht wieder erholt.
Karl hat es ja schon bildlich beschrieben, wie es ihm heute geht. Wie ist das bei dir aktuell?
Ich würde sagen, ich bin so größtenteils hausgebunden. Also ich kann körperlich ab und zu rausgehen, so kurze Strecken, vielleicht auch mal ein bisschen längeren Ausflug machen, aber muss halt extrem aufpassen, dass ich danach und davor genug Pause mache, dass ich mich auch kognitiv nicht zu viel überlasse, weil da habe ich sehr doll Probleme, dass ich mich nicht lange konzentrieren kann, dass ich keine langen Gespräche führen kann und sowas. Das ist schwierig auf jeden Fall.
Und eine Herausforderung, aber ich kann mir vorstellen, dass also bis ihr, ich fange wieder mit dir an, Isi, bis ihr die Diagnose bekommen habt, dass das noch ein langer Weg war, oder? Ist da eine Sensibilität seitens der Ärztinnen und Ärzte da?
Also damals auf jeden Fall eher weniger. Ich glaube, jetzt ist es auch nicht unbedingt viel besser. Also es hat die Diagnose habe ich, also ich habe dann halt irgendwann ein bisschen recherchiert im Internet und dann hat man halt so gemerkt, okay, es gibt andere Leute, die auch ähnliche Probleme haben und das könnte irgendwie schon auf Long-Covid beziehungsweise dann auch auf ME/CFS hinauslaufen, aber das hat irgendwie nie eine Ärztin oder ein Arzt in den Mund genommen. Also das war dann, ich habe dann durch Glück und Zufall bin ich in einer Studie von der Charité gelandet, die mir dann dort die Diagnose gegeben haben, aber ansonsten hätte ich bis jetzt auf jeden Fall noch keine Diagnose.
Das ging dir bestimmt, Karl, ähnlich und geht vielen von euch so, oder Karl?
Also die Diagnose ME/CFS hat bei mir gar nicht so lange gedauert wie sozusagen bei den meisten anderen. Ich hatte sogar relativ schnell die Diagnose Post-Covid, eigentlich zu schnell, denke ich. Also rein von der Aufteilung, weil, also ich war aber in meiner Hausarztpraxis und die haben relativ schnell dann eben festgestellt, dass das eben nicht normal ist sozusagen und ich mich deutlich schonen sollte und habe mir dann, also Long-Covid sagt man ja eigentlich zu allem, was nach der akuten Infektion ist, bis 3 Monate danach und ab dann sagt man eigentlich Post-Covid. Und ich hatte schon deutlich vorher dann Post-Covid auf meinen AU-Zetteln zu stehen. Also insofern war da schon die Sensibilität für da, also die wussten es anscheinend, hat aber sie nicht daran gehindert, mir dann irgendwann zu sagen, wir behandeln dich nicht mehr, such dir einen anderen Arzt. Also offiziell, weil sie haben sie dann draufgeschrieben, dass sie mich nicht behandeln können, also mir nichts anbieten können sozusagen. Aber hintenrum haben sie mir gesagt, dass der bürokratische Aufwand zu groß ist, weil die dann lauter Zeug mit der Krankenkasse immer wieder rechtfertigen müssen, warum wird der Mensch immer wieder erneut krankgeschrieben mit der gleichen Diagnose. Da müssen die dann irgendwelche Rechtfertigungen eben schreiben. Und ich hatte das große, also große Glück ist übertrieben, also klingt bekloppt, weil meine Schwester, die hat auch MECFS, ein Jahr länger als ich und die ist bei einem privaten Arzt schon gewesen und dadurch war mir der bekannt und dann habe ich glücklicherweise relativ kurzfristig bei dem einen Termin bekommen und der hat das dann eben, ja, also der wusste dann eben, dass es MECFS ist aufgrund der Beschreibung und dadurch bin ich dann relativ schnell an diese Diagnose auch gekommen, weil sonst hätte das sicherlich auch einen deutlich größeren Umweg genommen, bis ich die bekommen hätte.
Kannst du nochmal, du hast gesagt, du bist ans Bett überwiegend gebunden, kannst du nochmal was zum Verlauf dieser Krankheit, da taucht der Begriff Crash relativ häufig auf. Also was du erlebst, gibt es da mal gute Tage oder Zeiten und was sind die Dinge, die dann für Anstrengung sorgen? Ist das nur körperliche Belastung? Ist das eben auch Belastung, wie das Issi auch gerade gesagt hat, so im Kopf, wenn man sich anstrengt? Also ist das unterschiedlich oder vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, dass man nachfühlen kann, was ihr jeden Tag erlebt?
Ja, also inzwischen ist es relativ konsistent sozusagen. Also es sind die Tage sehr gleichförmig, weil ich meine Grenze sozusagen kenne und versuche da nicht drüber zu gehen, sondern eben immer nur darunter zu bleiben oder bis ran. Und dadurch sind keine großen Fluktuationen mehr drin. Am Anfang war das ganz anders. Da ging es mir eben dann tageweise ganz gut und da bin ich auch noch spazieren gegangen und so. Und dann ging es aber plötzlich wieder den nächsten Tag eben deutlich schlechter. Und ja, also da waren die Unterschiede sehr groß. Und bei mir war es auch jetzt über den Krankheitsverlauf, also jetzt sind es ja schon 2 Jahre, auch sehr unterschiedlich, was mich angestrengt hat. Inzwischen bin ich kognitiv relativ fit, also ich nehme Medikamente, die mir da ganz gut helfen zum Glück, also off-label, also ich muss die auch selber bezahlen, aber zumindest helfen sie mir. Und das, was mir jetzt noch, also was bei mir das größte Problem ist, ist eigentlich die orthostatische Intoleranz, also das heißt, mein Herz-Kreislauf-System ist überfordert davon, wenn ich nicht liege. Also wenn ich aufstehe, dann geht mein Puls extrem schnell hoch, weil der Körper eben denkt, er muss sich anstrengen. Also die genauen physiologischen Prozesse sind da jetzt noch nicht endgültig geklärt, aber sozusagen die Thesen sind sozusagen, dass der Körper Signale bekommt, dass nicht genug Sauerstoff in den Zellen ist, was vielleicht sogar der Fall ist, und dann überreagiert er eben. Und diese Überreaktion, die macht dann wieder andere Probleme und dadurch geht dann sozusagen mehr kaputt, als sowieso schon kaputt ist. Also ist jetzt sehr, sehr runtergebrochen. Aber das ist eben bei mir das Problem, warum ich überwiegend nur liegen kann, weil sobald ich längere Zeit sitze oder also stehen ist eigentlich überhaupt nicht möglich über einen längeren Zeitraum. Dann habe ich eben einen Crash. Also das ist eben die Beschreibung für, dass es einem dann am nächsten Tag schlechter geht und irgendwas im Körper eben kaputt geht. Aber was genau, ist eben auch von Person zu Person unterschiedlich. Also Isi hat es ja gesagt, bei ihr ist es eben eher kognitiv, wo sie sehr aufpassen muss. Und bei mir ist es vor allem das Körperliche, was jetzt eben nicht heißt, dass ich kognitiv total leistungsfähig bin. Also ich bin nicht gesund, sozusagen, was das betrifft auch, aber zumindest weiß ich da, wo meine Grenzen ganz gut sind und muss da nicht so extrem aufpassen.
Isi, vielleicht kannst du das bestätigen oder auch widerlegen, dass man mit diesem Krankheitsbild, ist es schon besonders der Kontakt mit den Ärztinnen und Ärzten, das habt ihr ja schon dargestellt, ich kann mir eben auch vorstellen, ja, dass es in diesem Bereich ja viele Fehlinformationen gibt, viel Skepsis, ja, du musst nur mal richtig ausschlafen, dann bist du wieder fit und viel, ja, so auch Bösartigkeit, weil natürlich das Thema Covid schon sehr emotional belegt ist. Ich nehme an, das ist nochmal eine große Belastung für euch oder unterstellt das jetzt mal. Was empfehlt ihr denjenigen, die betroffen sind von sowas, was empfehlt ihr denjenigen zu sagen, wo können sie sich Kontakt suchen, wo sind sie auch gut aufgehoben? Denn das Schlimmste ist ja sicherlich, wenn man so ein Krankheitsbild hat und es gibt keinerlei Verständnis dafür. Also das ist es ja, also schlimmer geht es ja eigentlich kaum. Was kannst du da ja Menschen empfehlen, die ja von sowas betroffen sind?
Ja, absolut. Vielleicht kann ich noch mal kurz das Hauptsymptom ein bisschen erklären, weil ich glaube, das hatten wir noch nicht, um das so ein bisschen besser zu verstehen oder vielleicht, wenn das jemand bei sich irgendwie merkt, das einordnen zu können. Das nennt sich halt PEM, postexertionale Malaise. Das heißt, wenn wir uns körperlich oder kognitiv zu viel belasten, dann kommt es einfach zu einer Verschlechterung vom allgemeinen Gesundheitszustand im Anschluss an diese Belastung. Und das kann halt auch sein, dass erst 2 Tage später das PEM einsetzt oder wie wir das halt quasi auch Crash nennen. Und das kann auch bei schwerst Betroffenen zum Beispiel einfach nur durch Umdrehen im Bett sein oder einfach kurz aufs Handy gucken, weil ich würde sagen, ich bin so, also mild betroffen in der Skala und Karl ist wahrscheinlich so moderat, würde ich sagen, betroffen. Und es gibt aber Leute, die halt wirklich schwerst betroffen sind und im abgedunkelten Zimmer liegen. Das wollte ich auch nochmal kurz mit benennen. Und genau, um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, was wir empfehlen können, also Selbsthilfegruppen auf jeden Fall. Ich glaube, die geben ganz gut Unterstützung und Halt und dort kann man sich auch ganz gut Rat holen. Das hat mir auf jeden Fall extrem geholfen, dass ich halt einfach mich auch austauschen könnte, wo es vielleicht Ärztinnen gibt, die sich ein bisschen damit auskennen oder die mir vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise helfen können. Genau, das ist eigentlich eine der wenigen Tipps, die ich so geben könnte.
Nun reden wir oder treffen wir uns heute, weil ihr euch in der Gruppe Empty Stents engagiert. Wie bist du, Issi, auf diese Gruppe aufmerksam geworden?
Über Instagram. Also Karl ist ja mit quasi von Anfang an dabei, da kann er ja vielleicht gleich noch ein bisschen dazu erzählen. Und ich bin ein bisschen später, Anfang des Jahres, dazu gestoßen. Da wurde quasi ein Aufruf gemacht, oder auf Instagram ein Post abgesetzt, dass es Empty Stents gibt und dass es eine Selbsthilfegruppe gibt und dass man da gerne dazukommen kann.
Karl, willst du uns etwas mehr über die Anfänge sagen?
Genau, also wir hatten jetzt gerade Einjähriges, am 9., also vor 5 Tagen. 5 Tagen, ja. Genau, und da, also es war so, da war ich noch auf Twitter unterwegs zu dem Zeitpunkt und hatte mich schon mal an eine Person gewandt, die das sozusagen angesprochen hatte, dass man ja was mit Fußballvereinen machen könnte. Also sich mal an die Fußballvereine wenden und die eben darauf ansprechen, weil es ja doch immer mal wieder Awareness-Aktionen gibt von Vereinen, die was machen oder über einen Fanclub oder so. Und bei meinem ersten Versuch, das verlief im Sande und dann hat Fabian bei uns aus der Gruppe eben ja ungefähr sowas in die Richtung abgesetzt, einen Tweet, und dann habe ich ihn angeschrieben und irgendwie haben wir dann daraus eine Gruppe erstmal gemacht auf Twitter mit, anfangs waren es irgendwie 9 Leute oder so, und wir sind dann aber relativ schnell umgezogen, weil, naja, das auf Twitter mit dem Nachrichten, die Gruppennachrichten sind ein bisschen schwierig da und sind dann eben bei Signal gelandet. Und damals ging es mir aber wirklich noch erheblich schlechter. Also da war ich kognitiv auch wirklich ultraschnell am Limit und war deswegen bei den ersten Ideen sozusagen nicht so richtig mit dabei. Also so richtig ging es erst zum Jahreswechsel dann bei mir auch los, also gedanklich, weil es mir dann kognitiv deutlich besser ging durch eine Medizin, die ich nehme. Und konnte dann eben auch mal die Nachrichten wirklich verfolgen oder mal meine Meinung beitragen. Und das ist ganz schön gewachsen. Also wir mussten das jetzt inzwischen auch ganz schön aufteilen. Also wir haben mehrere Gruppen. Eine ist eben die Selbsthilfegruppe, wo jetzt 99 Leute drin sind im Moment. Und wo eben täglich darüber gesprochen wird, was die Menschen für Probleme haben. Also wir haben ein ganz breites Spektrum von Eltern, deren Kinder betroffen sind oder Menschen, die wirklich extrem stark betroffen sind, Menschen, die ein bisschen weniger stark betroffen sind. Und naja, da wird sich dann eben ausgetauscht, was hilft einem, welche Ärztinnen sind vielleicht geeignet, um an die Diagnose zu kommen oder auf Label-Medikamente und so weiter und so fort. Und genau, und dann haben wir eben noch weitere Gruppen, um die Orga zu besprechen, zum Beispiel für die nächsten Aktionen, also jetzt am Wochenende zum Beispiel in Hannover.
Wie viel Fans von wie vielen Vereinen? Ich hatte was von 40 bei euch auf der Seite gefunden. Kann man das so sagen? Wie viele Menschen engagieren sich jetzt in der Gruppe und wie viele Vereine deckt ihr ungefähr ab?
Also engagieren ist so ein bisschen, also wir sind ja aufgeteilt, ne? Also wir haben eben die Selbsthilfegruppe, wo es eben mehr darum geht, ja, Selbsthilfe zu bekommen. Und dann gibt es eben die Orga-Gruppe, wo eben diese, also wo wir eben dann besprechen, wie wir Aktionen machen können und uns eben auch viel Hilfe von außen holen. Also von anderen Gruppen oder Fangruppen und so weiter und so fort. Und in der Selbsthilfegruppe sind es jetzt eben 99 Menschen und ich glaube ja 40 Vereine kommt gut hin. Und das ist überwiegend Deutschland und leider sehr Westdeutschland-lastig. Also es gibt wenige, also was heißt leider? Also ich meine, es ist ja eigentlich gut, wenn wir, nein, also ich wollte nur sagen, es ist ja eigentlich gut, wenn es weniger Betroffene gibt, nur es gibt eben wenige aus dem Osten. Deswegen sind auch unsere Aktionen bisher überwiegend, nee, nicht nur überwiegend, sondern ausschließlich in Westdeutschland gelaufen. Und ja.
Es wird ja im Osten nicht weniger Betroffene geben, ne? Also das ist ja.
Nee, genau. Nur aus irgendeinem Grund sind wir deutlich weniger ostdeutsche Vereine und deutlich mehr westdeutsche Vereine.
Umso schöner ist, dass ihr zu Gast in diesem Podcast seid und wir finden ja viele Hörerinnen und Hörer und hoffen, dass da, ja, vielleicht sich der ein oder andere sagt, Mensch, das ist doch mal ein Thema, was wir eben auch aufzeigen wollen. Aber ihr seid ja nun beide Fußballfans, Issi, und du hast ja auch schon Fußball oder mit Leidenschaft Fußball gespielt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das ja für Einzelne, dass selbst die Nachricht über den Ausgleich per Elfmeter für den einen oder anderen echt zu einem Problem wird. Also, weil das eben tatsächlich dann eben zu verarbeiten ist und Fußball lebt ja von Emotionen und wenn man dann eben ans Bett gefesselt ist, so wie das Karl beschreibt, dann sind da ja eben traurige Emotionen, weil ich jetzt nicht ins Stadion gehe. Aber trotzdem spielt ja Fußball für euch ja eben eine sehr große Rolle, wahrscheinlich weil er so das verbindende Element für euch ist, oder?
Absolut. Also es gab auch schon Leute aus unserer Selbsthilfegruppe, die halt einfach die Gruppe verlassen mussten, weil das Schreiben und das Lesen einfach zu anstrengend war und die können dann natürlich auch, also absolut nicht ins Stadion gehen und selbst Spiele im Fernsehen gucken oder im Radio hören ist dann einfach zu anstrengend und das ist halt auch überhaupt nicht vorstellbar für Leute, die die Erkrankung einfach nicht haben, wie das halt einfach nicht funktionieren kann, weil es ist ja einfach eigentlich nur auf dem Sofa sitzen und ein bisschen in Fernseher gucken. Aber ja, also bei mir war es am Anfang auch so, dass Fernsehen gucken halt nicht ging und es ist halt, auch weil es einfach zu viele Emotionen sind, weil das anstrengend ist, wenn man sich dann irgendwie aufregt, weil irgendwas nicht funktioniert im Spiel oder weil die Spieler nicht so spielen, wie man das gerne hätte. Und das ist einfach auch frustrierend und auch irgendwie ein bisschen herzerreißend, wenn man sich nicht mehr so damit befassen kann, wie man eigentlich gerne würde.
Gibt es da so spezielle, ja, ich nenne es mal Rückzugsstrategien, die man an so einem Spieltag dann für sich selbst nutzt, dass man dann eben das Handy ausstellt oder dass man einen anderen hat, der das Ergebnis berichtet? Wie geht man damit um?
Am Anfang habe ich dann einfach irgendwann später geschaut, wie das Ergebnis ausgegangen ist und habe irgendwie versucht, mich nicht so viel damit einfach zu befassen und das irgendwie auch so ein bisschen zu verdrängen und beiseite zu schieben. Aber es ist natürlich, also man will dann natürlich auch wissen, wie gespielt wurde und es ist einfach so, dass man, beziehungsweise ich mache dann halt jetzt vorher Pause, bevor die Spiele stattfinden. Also ich gucke sie oft im Fernsehen, also ich kann sie jetzt wieder oft im Fernsehen gucken. Ich ruhe mich halt einfach davor und danach aus. Also mit Ausruhen meine ich quasi, ich dunkel meistens das Zimmer ab, damit ich halt quasi alle Reize ausblenden kann, damit ich dann halt diese 90 Minuten Spiel gucken kann und ich versuche dann auch nicht, mich zu sehr aufzuregen.
was manchmal je nach Spielverlauf sicherlich nicht ganz, ganz einfach ist. Nun hast du es gerade schon angesprochen, dass ihr von vielen Fangruppen unterstützt werdet, übrigens auch in Österreich, da habe ich viele Sachen oder viele Fotos gefunden, ich glaube bei euch auf der Seite, aber auch im Netz. In der Regel ist es mit Tabeten, dass nochmal auf die Krankheit auch hingewiesen wird, im Prinzip ja dieses auch als Krankheit wahrzunehmen. Ich habe gefunden, dass es verschiedene Artikel in Fanzines gibt. Ich habe euer großes Engagement in Podcasts wahrgenommen. Also was ist, wie würdest du im Moment die Zielstellung beschreiben? Also natürlich Bekanntheit für die Gruppe zu erzeugen, um zu sagen, wen es noch betrifft, der kann dort Hilfe finden, aber auch Sensibilität für diese Erkrankung und dass dort jemand ist, der fehlt im Stadion, eine Sensibilität zu erzeugen. Ist das die Zielsetzung im Moment?
Genau, also wir heißen ja Empty Stands eben genau aus dem Grund, dass die Kurven leer bleiben, also die Plätze, wo wir waren, nicht mehr besetzt sind. Also das trifft jetzt im Einzelfall vielleicht nicht unbedingt zu, also bei mir zum Beispiel nicht, weil ich bin ja zum Glück immer nur mitgegangen auf eine Dauerkarte. Also ich war ja eher der Lückenfüller sozusagen. Aber bei vielen anderen ist es eben so, die sind eben jahrelang ins Stadion gegangen und können eben nicht mehr. Oder ihre Kinder oder ihre Angehörigen. Und unsere Zielsetzung ist eben genau das, wie du eben gerade gesagt hast. Also einerseits zu zeigen, es gibt eben diese Krankheit und wenn ihr die auch habt, dann könnt ihr bei uns Hilfe finden oder eben Gemeinschaft finden und euch darüber austauschen und auch eure Symptome sozusagen besser einordnen, Hilfe finden etc. pp. Und andererseits ist ganz klar unsere Zielsetzung, dass wir eben öffentliche Aufmerksamkeit wollen, was eben jetzt auch vielen Aktionen schon gut geklappt hat und auch so ein bisschen gerade zum Selbstläufer wird, also dass viele Aktionen auch ganz ohne uns stattfinden oder eben wir kontaktiert werden, ob für uns eine Aktion gemacht werden soll. Und wir haben das Glück, dass wir vor allem zwei in der Gruppe haben, die extrem gut vernetzt sind mit verschiedenen Fanszenen, also über Fanfreundschaften. Und dadurch gibt es dann eben Aktionen auch im Ausland, also eben in Österreich, wie du gerade gesagt hast. Oder wir haben ein Banner jetzt zum FC United of Manchester geschickt. Der hängt da jetzt erstmal im Pub und ja, führt eben dazu mehr Aufmerksamkeit. Und mittelfristig wollen wir dadurch eben erreichen, dass mehr geforscht wird, vor allem, weil ohne Forschung wird es keine Therapien geben, keine Behandlungen. Also von Heilung muss man ja noch gar nicht mal sprechen, aber zumindest, dass es eine Linderung gibt für Symptome oder dass dieses Hauptsymptom, was Easy eben vorhin besprochen hat, dass das PEM, dass es einem dann eben schlechter geht und der körperliche Zustand immer mehr abrutscht und man sich davon nicht erholen kann, dass das eben irgendwie mal ja umgedreht wird und es den Menschen wieder besser gehen kann.
Easy, gibt es da auch mal Widerstände gegen eure Aktion oder kritische Stimmen oder eben so Vorurteile?
Also kritische Stimmen haben wir bis jetzt noch gar nicht viel mitbekommen. Also mir fällt gerade spontan nichts Negatives ein. Es ist schon so, dass ich denke mal, manche Vereine, die wir angeschrieben haben, damit nicht viel anfangen können oder das vielleicht auch gar nicht unbedingt so ernst nehmen. Aber das, also sagen die uns jetzt natürlich nicht direkt. Da gibt es dann halt einfach eine Absage, so eine nett formulierte. Aber was sie dann jetzt genau darüber denken, das können wir jetzt natürlich nur mutmaßen, aber bis jetzt haben wir echt viel Solidarität erhalten und sehr viel Zuspruch und irgendwie sehr viel liebe Reaktionen auf das, was wir machen.
Das freut mich sehr, Issi. Karl hat es ja schon angesprochen. Vielleicht nochmal dich fragen, wenn ich jetzt morgen einen Termin beim Bundeskanzler hätte und die Bundesgesundheitsministerin mit daneben wäre, mal von allen anderen politischen Themen abgesehen, aber rund um diese Krankheit, was wären die drei Wünsche, die ich beiden mitgeben sollte?
Ja, zum einen auf jeden Fall Forschungsgelder und nicht nur so wenig, wie es jetzt für 2026 angekündigt ist. Ich glaube, es sind 16 Millionen angekündigt, was halt viel zu wenig ist für mindestens 650.000 Betroffene. Also es bräuchte eigentlich mindestens 1 Milliarde an Forschungsgeldern und dann halt auch Aufklärung unter also Aufklärungskampagnen auch für Ärztinnen, für Behörden, für Pflegepersonal, dass halt einfach diese Erkrankung ernst genommen wird und auch einfach fair mit PatientInnen umgegangen wird. Und dritten Wunsch habe ich jetzt noch frei. Ja, eigentlich ist es wirklich Forschung und Aufklärung und dass es irgendwann Therapien gibt.
Ja, das ist alles angekommen und ich denke, die Botschaft ist klar. Spürt ihr da sowas, Karl, so auch Unterstützung? Also ich habe das Gefühl, dass jetzt mal so außerhalb des Fußballs schon das Thema einige Politikerinnen und Politiker wirklich auf die Tagesordnung genommen haben, dafür versuchen auch zu kämpfen, dass das alles nicht so einfach ist mit den Mitteln, ist auch klar, gerade im Gesundheitswesen. Und ich verstehe auch, wenn ihr sagt, das ist nicht genug, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass nicht in der breiten Bevölkerung, aber in der Politik das Thema grundsätzlich angekommen ist. Irre ich mich da oder kann man das so sagen?
Also ich denke schon, dass es angekommen ist. Es gab ja auch vollmundige öffentliche Versprechungen, also vor allem von der Forschungsministerin und unserer Gesundheitsministerin. Die haben ja auch da mehrere Videos für veröffentlicht, wo es darum geht, dass sie eben mehr Geld dafür freimachen wollen. Und dann kommt trotzdem im Haushalt eben 16 Millionen raus, was eben deutlich zu wenig ist, wie Isi gerade gesagt hat, aufgrund der Menge an Betroffenen und auch, also es gibt da eine Studie von der MCF Research Foundation zusammen mit RiskLayer, die errechnet haben, dass eben der volkswirtschaftliche Schaden pro Jahr 60 Milliarden betrifft und dagegen dann eben 16 Millionen Forschungsgelder zu setzen, ist eben, naja, also steht in keinem Verhältnis und auch nicht zu der Menge an Betroffenen im Vergleich zu anderen Krankheiten, wo eben deutlich mehr Geld in die Erforschung fließt, obwohl es deutlich weniger Betroffene gibt. Und unser jetziger Kanzler, Herr Merz, hat zum Beispiel, als er noch in der Opposition war, letztes Jahr deutlich mehr, also buchstäblich mehr Geld gefordert für MECFS und nicht nur so allgemein, so von wegen wir brauchen eben, sondern er hat eben explizit MECFS genannt und gesagt, da muss mehr geforscht werden. Und jetzt ist er in der Regierung und vorher waren es 12 Millionen, glaube ich, und jetzt sind es eben 16 Millionen. Also es ist mehr, aber es ist eben bei weitem nicht genug, also zumindest aus unserer Sicht. Und ich meine, klar sind wir da auch jetzt nicht gerade unparteiisch, aber also auch wenn man sozusagen ich verrenne mich immer ein bisschen mit meinen Antworten, aber wenn man das eben objektiv betrachtet und vergleicht mit anderen Erkrankungen beispielsweise, dann bleibt da eben, also kommt da eben immer noch viel zu wenig bei rum.
Ja, Karl, und ich finde, das hast du ganz passend auf den Punkt gebracht und dass es eben offensichtlich einen Unterschied ausmacht, ob man das in der Opposition fordert oder ob man Kanzler ist. Und das darf man natürlich auch kritisieren, weil für euch hat sich durch den Regierungswechsel nichts geändert, sondern damit waren Hoffnungen verbunden. Und es ist schon wichtig, dass sich die Politikerinnen und Politiker, wenn sie ernst genommen werden wollen, auch an ihre Forderungen aus der Oppositionszeit erinnern. Thema Forschung hattet ihr schon angesprochen. Arbeitet ihr als Gruppe, ist sie mit jemand zusammen, also mit einem Forschungsinstitut, sei es um Gelder zu akquirieren oder vielleicht eben auch ja, zu unterstützen, wie auch immer, gibt es da eine Zusammenarbeit?
Wir haben Anfang des Jahres mit der MECFS Research Foundation quasi zusammengearbeitet, beziehungsweise geben wir Gelder, die wir einnehmen, schicken wir an die Research Foundation weiter und die fördern quasi die Forschung und Vernetzung von WissenschaftlerInnen. Also die machen zum Beispiel einmal im Jahr so eine Konferenz, wo dann halt alle WissenschaftlerInnen, die sie vernetzt haben, zusammenkommen und irgendwie ihre Ergebnisse und Ideen präsentieren und die fördern mit den Geldern auch bestimmte Forschungsansätze.
Ja, wir haben bewusst die Zeit für diesen Podcast auch begrenzt oder für diese Podcast-Episode, weil wir gesagt haben, das muss alles im Rahmen bleiben, damit das auch ja geleistet werden kann. Deswegen habe ich umfangreiche Links auch in die Sendungsnotizen gepackt, aber ein zentraler Punkt ist natürlich eure Internetseite. Karl, ihr habt die Internetseite, ich finde euch aber auch in den sozialen Netzwerken, ich glaube Blue Sky und Instagram und ich kann euch sicherlich auch mailen, wenn ich eine Frage habe, oder?
Genau, also die Kontaktdaten stehen auch auf der Webseite. Also falls da irgendwelche Fragen bestehen, kann man sich dahin auch wenden. Und auf der Webseite ist auch der Link zur Selbsthilfegruppe, beziehungsweise zu, ja, also da kommt man auch in die Selbsthilfegruppe, wenn man da hingeht. Und da sind auch unsere aktuell laufenden Aktionen, also eben die, die jetzt in Hannover ansteht. Oder wir haben gerade eine Aktion, die nennt sich Spendenliga. Da kann man eben angeben, dass man für jedes Tor und für jeden Punkt, den der Verein des Herzens, beziehungsweise das Team des Herzens, also Verein machen wir nicht, sondern man kann sozusagen, wenn es ein Frauen- und Männerteam gibt, dann kann man auswählen, welches man haben möchte. Man muss nicht für den Verein, also sorry, es geht eben nicht um den Verein, sondern ums Team. Also wenn die Frauenmannschaft von Union eben gewinnt und 3 Tore schießt, dann könnte man eben entsprechend dafür dann spenden. Da kriegt man dann pro Monat eine E-Mail und daraus machen wir dann mehr oder weniger so eine Tabelle, welches Team dann eben gewinnt anhand der Spenden, die durch die Fans zusammenkommen. Und genau, Easy, was war die andere Aktion, sorry, die wir gerade laufen haben? Ich bin gerade
Das Soli-Shirt müsste es sein. Also wir
genau,
haben
das Soli-Shirt. Aber da ist der Vorverkaufszeitraum gerade vorbei. Genau, also da kriegt man leider nichts mehr.
Ah, aber ihr macht regelmäßig, also es gibt, glaube ich, ihr hattet mal einen Shirt-Shop, also ich kann euch auf jeden Fall auf der Internetseite, wenn ich das möchte, kann ich euch mit Spenden unterstützen, richtig? Und kann ich noch was anderes tun?
Genau, nee, also einerseits Spenden, wir haben quasi auch so einen eigenen kleinen Spreadshirt-Shop, wo man sich irgendwie ein Shirt mit unserem Logo
super.
Zum Beispiel drauf bestellen kann, ja.
Und das findet man auf eurer Internetseite und kann da entsprechend unterstützen. Und die Spendenliga, das ist nochmal separat, ein separates Thema, wo ihr das komplett habt, wo man ja über eine andere Art und Weise dann letztendlich Spenden sammeln kann. Richtig verstanden, Karl?
Genau, aber die Spenden gehen direkt an die MHF Research Foundation. Und das ist eben auch, also die MHF Research Foundation, die macht eben sehr gute Arbeit und wir geben eben die Spendengelder, die wir für die Forschung sammeln, direkt an die Research Foundation weiter und die Spendenliga geht eben direkt dahin und alles, was sozusagen übrig bleibt, was an Spenden an uns geht, was wir für unsere Aufklärungsarbeit nicht einsetzen, das geht dann eben auch an die Research Foundation weiter.
Ganz fantastisch. Dann machen wir noch eine letzte Abschlussrunde, eine letzte Frage. Karl, gibt es irgendetwas, was wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch sagen wollten, was wir irgendwie vergessen haben? Und ein Wunsch für die Entwicklung rund um dieses Krankheitsbild für die nächsten 5 Jahre, den du hast?
Also es gibt sehr aussichtsreiche Forschung, die jetzt auch gerade am Laufen ist. Und da würde ich mir durchaus wünschen, also das ist Methodicure, das ist so eine, also ein Startup, was eben ein Medikament erforscht, was durch eine These zwischen Frau Scheibenbogen und der Name von dem Mann ist mir gerade empfallen. Easy, weißt du den gerade?
Heißt der Wirt?
Wirt, richtig, genau. Doch, ich glaube, ja. Und die haben eben ein Medikament sozusagen erdacht, das diesen Prozess, der bei PEM auftritt, abmildern sollen. Abmildern, ja doch. Und das wäre schön, wenn dieses Medikament eben zeitnah in eine klinische Forschung kommen würde, die dann auch dazu führt, dass das ja, von uns Betroffenen verwendet werden kann, was natürlich voraussetzt, dass es auch so wirkt wie gedacht. Das wäre schön.
Isi, dann nochmal für dich. Gibt es irgendein Thema? Du kannst einfach alle Themen, die dir auf dem Herzen liegen, die wir irgendwie vergessen haben, anzusprechen. Und was dein Wunsch für die nächsten 5 Jahre?
Ja, ich vielleicht so eine Art Aufruf könnte ich machen, wenn Leute zuhören, die quasi gern auch so eine Aktion für uns bei einem Fußballverein starten wollen würden, dann dürfen die sich gern bei uns melden. Weil es haben schon ein paar Vereine mitgemacht, aber es wäre natürlich schön, wenn noch viel mehr Vereine einfach eine Spieltagsaktion oder vielleicht ein Interview im Stadionheft oder auf der Website zu MECFS machen könnten, um die Erkrankung noch bekannter zu machen. Und der Wunsch ist natürlich auch, wie bei Karl, dass einfach noch mehr Gelder für die Forschung zusammenkommen und dass es irgendwann Medikamente gibt, die unsere Lebensqualität besser machen, dass wir irgendwie wieder mehr am Leben teilnehmen können und vielleicht irgendwann auch wieder im Stadion stehen können.
Das wünsche ich euch sehr und ich möchte mich ganz doll bedanken. Ich habe großen Respekt für eure Arbeit. Ehrenamtliche Arbeit ist ja schon an sich fantastisch, aber unter den Rahmenbedingungen, was ihr dort leistet, mit welcher Kraft, das ist extrem beeindruckend. Ich wünsche, das kann ich nur machen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche, dass es viel mehr Scheinwerfer gibt, die auf eure Situation gerichtet werden und dass eben auch die große Gemeinschaft der Fußballfans tatsächlich deutlich macht, dass hier jemand fehlt auf einem Platz und dass wir Forschung brauchen, um euch wieder ins Stadion zurückzuholen. Ganz herzlichen Dank, Issi, und ganz herzlichen Dank, Karl.
Danke, dass wir mit dir reden durften.
Also ich würde auch sagen, danke für das nette Gespräch und für die tolle Vorbereitung. Also du hast das wirklich super gemacht und ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich habe echt das Gefühl, dass man an mir ganz gut sieht, gerade dass eben nach einer Stunde Sprechen bei mir nur noch der Salat rauskommt, weil irgendwie mein Kopf durch ist. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber zumindest fühlt es sich so an.
Wir verstehen, was du meinst, aber ich finde, die Botschaften, die sind alle angekommen. Ganz herzlichen Dank.